Ich tat nur gern beten. Ja, Herr, du bist heilig. Und wir dürfen aber trotzdem vor dich kommen, weil du dich uns offenbart hast. Und wir bitten dich jetzt, dass du zu unseren Herzen sprichst aus deinem Wort. Amen. Ich habe wieder von vorne angefangen zu lesen und bin immer so fasziniert, wenn man ein Kapitel, zwei, drei Kapitel hintereinander liest, da werden dann die Kontexte immer so ein bisschen klarer. Und die Predigt ist überschrieben, ihr sollt mein Eigentum sein oder warum die ersten drei Gebote so wichtig sind. Und es ist eigentlich die Rahmenhandlung zu den zehn Gebote. Geht's mit dem Verstehen? Soll ich mehr Hochdeutsch sprechen? Ist gut? Danke. Zweiter Mose 19. Ich lese die Verse 1 bis 11. Ihr könnt es gern mitlesen. Ich lese dann auch noch ein zweites Kapitel später. Ihr könnt es gern mitschauen. Also, wer Bibeln braucht, da vorne sind welche. Am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach: So sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Reich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Mose kam und berief die Ältesten des Volks und legte ihnen alle diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Und alles Volk antwortete einmütig und sprach: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose sagte die Worte des Volks dem Herrn wieder. Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich will zu dir kommen in einer dichten Wolke, auf dass dies Volk es höre, wenn ich mit dir rede und dir für immer glaube. Und Mose verkündete dem Volk, und Mose verkündete dem Herrn, die Worte des Volks. Und der Herr sprach zu Mose: Geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen und bereit seien für den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird der Herr vor allem Volk herabfahren auf den Berg Sinai. 3 Monate waren sie jetzt unterwegs und da ist schon so viel passiert. Zuerst waren die 10 Plagen in Ägypten, dann das erste Passafest, wo die erstgeborenen Söhne der Ägypter gestorben sind. Dann sind sie ausgezogen durch das Schilfmeer durch und dann ist das ägyptische Heer genau dort ertrunken. Gott führt sie mit Hilfe von Feuersäule, Wolkensäule. Er versorgt sie mit Wachteln und Manna. Es gibt eine kriegerische Auseinandersetzung mit den Amalekitern. Und der Schwiegervater von Mose kommt zu Besuch und führt eine neue Verwaltungs- und Arbeitsstruktur ein. Und alles das in die ersten 3 Monate. Und jetzt kommen sie endlich da an diesen Berg. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass der Mose sagt, ich gehe jetzt auf den Berg. Wir kennen das nachvollziehen, oder? Aber ich glaube, es hat auch noch einen anderen Grund gehabt, warum der Mose genau auf den Berg gegangen ist, wo damals Gott ihn berufen hat mit dem brennenden Dornbusch. Da hat Gott gesagt, das lese ich Ihnen jetzt auch vor, ein paar Kapitel weiter vorn in 2. Mose 3. Also da hat ja der Mose Einspruch erhoben. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und für die Israeliten und führe die Israeliten aus Ägypten? Gott sprach, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott opfern auf diesem Berge. Und jetzt sind sie an dem Berg und ich nehme an, man weiß nicht, Mose ist zurückgegangen und hat sich vielleicht gedacht, ich gehe jetzt wieder dorthin, wo ich den Dornbusch gesehen habe. Man weiß nicht, auf jeden Fall spricht Gott wieder zu Mose. Und Mose hat jetzt gewusst, Gott hat sein Versprechen eingehalten oder er hat ihm dieses Zeichen gegeben, dass er sie wieder an den Berg geführt hat. Aber das, was Gott ihm jetzt sagt, das ist noch viel mehr, Gott hat noch viel mehr vor. Das versteht der Mose, wir sind jetzt da jetzt noch nicht am Ziel, sondern da fängt die Geschichte erst so richtig an. Und Gott sagt tatsächlich, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Also Gott ist ein Bundesgott. Er kommt zum Volk, streckt einer die Hand hin, sagt einer alle Bedingungen und wartet, bis das Volk dann einschlägt und mit ihm den Bund eingeht. Und dieser Bundesschluss, der erstreckt sich jetzt über 6 Kapitel. Und Gott sagt einer ganz genau die Bedingungen, das sind dann die 10 Gebote und noch andere Satzungen. Und dann erst im Kapitel 24 wird der eigentliche Bund geschlossen. Also das ist jetzt eine längere Prozedur. Und zu Beginn sagt eben Gott zu Mose, du sollst das Volk heiligen oder die sollen sich eben vorbereiten auf dieses erste Treffen mit mir. Also sie sollen sie 2 Tage lang vorbereiten, ihre Kleider waschen, enthaltsam sein, damit sie bereit sind, dem heiligen Gott zu begegnen. Und dann, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber ich empfehle euch, dass das alles selber durchlässt, dann spricht Gott wirklich, also das Volk muss in gebührlicher Entfernung bleiben und darf sich nicht an den Berg nahen und nur Mose darf aufgehen. Und dann sehen sie vor der Weiten, wie Gott mit dem Mose spricht. Mit Blitz und Donner und Feuer und Rauch und Erdbeben und lauten Posaunenschall. Und es ist sehr eindrücklich. Und Gott erweist sich als der heilige Gott. Und das haben wir gerade gesungen, das hat jetzt so super gepasst. Als der heilige Gott. Und wenn man das liest, also mir fällt da ein Wort dazu ein, Ehrfurcht. Das ist ein Wort, das man heute nicht mehr sehr oft gebraucht. Aber Gott ist ehrfurchteinflößend. Und das, was Gott so für alle Sinne merkbar ehrfurchtseinflößend demonstriert, das sagt er dann auch verbal in den 10 Geboten. Und ich lese jetzt die 10 Gebote auch vor. Wir denken uns jetzt alle, die kennen wir ja, aber ich lese trotzdem vor. Es könnte sein, dass da Dinge dabei sind, die man nicht so ganz kennt. Also das ist jetzt das nächste Kapitel, 2. Mose 20, 1 bis 18. Und Gott redete alle diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland und aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Das waren die ersten 3 Gebote. Jetzt kämen die restlichen 7. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Und alles Volk wurde Zeuge von dem Donner und Blitz und dem Ton der Posaune und dem Rauchen des Berges. Als sie aber solches sahen, flohen sie und blieben in der Ferne stehen. Man fragt sich, warum die ersten 3 Gebote so lang sind und die anderen 7 nur so kurz und ganz bündig abgehandelt werden. Und ich glaube, es ist deswegen, weil die ersten 3 Gebote vom Wesen Gottes sprechen und es ganz wichtig ist, dass das Volk diese Basis wirklich ganz gut versteht, mit wem sie sich auf diesen Bund einlassen. Jedes der Gebote wäre eine eigene Predigt wert, aber ich habe mir gedacht, ich sage zu den ersten 3 Gebote einfach jetzt ein paar Gedanken. Gott stellt sich am Anfang vor, Jahwe, ich bin, so wie er sich dem Mose vorgestellt hat beim brennenden Dornbusch. Ich bin der, der euch aus der Knechtschaft geführt hat. Und es ist gut, wenn wir uns auch daran erinnern, wer unser Herr Jesus ist. Er ist der, der uns aus der Knechtschaft der Sünde geführt hat, erlöst hat. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Er sagt, ich allein. Er liebt uns, er wirbt um uns, aber er ist auch eifersüchtig. Oft wird in der Bibel unsere Beziehung mit Gott, mit der Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau verglichen. Die Gemeinde wird als die Braut Jesu bezeichnet. Und nicht umsonst, da in den Propheten wird oft Israels Abtrünnigkeit, ihre Hinwendung zu heidnischen Göttern als Hurerei bezeichnet. Es ist eine Liebesbeziehung. Unser Gott ist ein eifernder Gott. In die Verse 4 bis 6 heißt es dann, mach dir kein Bildnis. Das war natürlich für Israel ein großes Thema. Da, wo sie hergekommen sind, aus Ägypten, da haben die Leute Götzenstatuen angebetet. Und da, wo sie hingegangen sind, in Kanaan genauso, alle Völker rundherum haben ihre Götzen gehabt. Und da war natürlich die Versuchung für das Volk Israel groß, dass sie das Gleiche tun. Und Gott hat gesagt, nein, macht das nicht. Und es liegt auch in der menschlichen Natur, dass wir gern irgendwas haben, was ganz konkret ist, was wir angreifen können, anschauen können. Und Gott sagt, nein, tut das nicht. Ich glaube, er weiß einfach um die Gefahr, dass das Objekt dann zum Gott wird. Und das soll nicht sein. Und Gott sagt, deine Anbetung, dein ganzer Dienst soll allein mir gelten. Dein Wesen, dein Sein, deine Arbeit soll mir gewidmet sein. Dann kommen die Verse, wo es heißt, Gottes Namen nicht missbrauchen. Mir fällt da sofort ein Beispiel aus Mali ein. Die Leute sind Muslime und haben viele Lehnwörter aus dem Arabischen und da gibt es das Wort Walai. Und dann, das heißt bei Gott. Und das kommt so oft vor auf dem Markt, wieder irgendwer was verkaufen und sagt da, ich habe das um so viel gekauft, ich kann das da nicht unter dem Preis verkaufen. Walai, bei Gott, ich schwöre. Und leider sind das oft auch Lügen, die mit dem bekräftigt werden. Und das ist echt Missbrauch von Gottes Namen. Aber wir brauchen gar nicht mit unseren Fingern auf irgendwen anderen zeigen. Bei uns in der Geschichte, glaube ich, können wir genug Missbrauch von Gottes Namen entdecken. Ganz in großem Stil, zum Beispiel bei den Kreuzzügen. Da ist im Namen Gottes sehr viel Leid geschehen. Und ganz im großen Stil ist da Gottes Name missbraucht worden, glaube ich. Oder auch später dann sind Menschenmassen, die unwissend waren, manipuliert worden im Namen Gottes mit Ablasshandel und Angst vor Fegefeuer und so weiter. Und die Frucht, die von dem kommt, dass Gottes Name missbraucht wird, ist, dass Gott irgendwie für die Leute madig gemacht wird. Was will mit dem Gott zu tun haben? Dem will ich nicht vertrauen oder der ist nichts für mich. Und ich denke, wir tun gut daran, dass wir uns selber auch prüfen, ob ich in irgendeiner Weise Gottes Namen damit missbrauche, dass in mein Leben Dinge ihm nicht gut widerspiegeln und andere Leute auf mich schauen, auf einen Christen, der ich auch Jesu Name trage und sagen, das ist nicht recht und dass damit Gottes Name missbraucht wird. Der Sabbat. Wir arbeiten 6 Tage in der Woche und meistens, wenn wir arbeiten, dient es der Nahrungsbeschaffung oder eben, dass wir Geld verdienen. Aber wir sind auch immer sehr geschäftig, dass wir unsere kleinen und großen Projekte irgendwie vorantreiben und so. Alles das, was wir denken, das notwendig ist. Der Sabbat oder Sonntag oder der Luther sagt der Feiertag, der siebte Tag, ist dazu da, dass wir innehalten. Und ich glaube, das hebräische Wort, bitte korrigiert mich, heißt Stopp, Pause, aufhören. Also aufhören mit dem, was man macht. Sabbat. Damit man Gott seinen gebührlichen Platz einräumen können als unseren Versorger. Ich empfehle herzlich, das Kapitel 16 im 2. Mose zu lesen, die Speisung mit Wachteln und Manna. Das ist sehr, sehr aufschlussreich über den Sabbat. Und der Sabbat soll dazu dienen, dass wir uns zurücklehnen und Gott erlauben, dass er uns versorgt, dass wir uns neu ausrichten auf ihn und dass wir auf die Art und Weise auch draufkommen, was wirklich notwendig ist. Er weiß, was wir brauchen. Er wird uns mit dem versorgen. Und all unser Laufen und Streben ist manchmal nur dazu gut, dass wir das erwerben, was wir glauben, dass notwendig ist, aber was vielleicht gar nicht notwendig ist. So, und jetzt fragen wir uns natürlich, was hat diese alte Geschichte, die da zwischen Gott und dem Volk Israel stattgefunden hat, vor so vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich, was hat das mit uns zu tun? Ist das überhaupt relevant für uns? Ja, es ist relevant für uns. Gott hat in Jesus den Bund, den er, danke, du hast den Abraham, du weißt, gell, hast den Abraham erwähnt. Das war zuerst im Gebet. hat den Bund, den er mit dem Volk Israel geschlossen hat, erweitert. Im Jesaja, Kapitel 49, 6, lesen wir eine Prophetie auf den Messias. Da heißt es: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Zerstreuten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Heiden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Jesus hat auch gesagt, das ist in Matthäus 5, 18, dass kein I-Tüpfelchen, nicht der kleinste Buchstabe vom Gesetz, aufgehoben wird. Er ist nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Und da dürfen wir beim Wort nehmen. Wir werden jetzt das Abendmahl gleich feiern und Jesus hat selber gesagt, beim letzten Abendmahl, nehmt hin und trinkt, das ist mein Blut des Bundes. Er hat den alten Bund durch seinen Tod erfüllt, erneuert und erweitert. Auf uns. Und der Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, wie ich zuerst gesagt habe, das findet dann erst in Kapitel 24 statt. Das ist ein Bund, der mit Blut geschlossen wurde. Das sind dann Stein, also für jeden Stamm von Israel, Steine aufgerichtet worden, Gedenksteine, und dann sind Stiere geschlachtet worden und das Blut hat dann den Bund besiegelt. Und so besiegelt Jesu Blut den neuen Bund in den wir mit aufgenommen sind. Jesus hat uns mit Gott versöhnt. Er hat uns Zugang zu diesem heiligen, allmächtigen Gott verschafft. Heißt es jetzt, dass Gott sich geändert hat? Na, er ist noch immer ehrfurchteinflößend. Er ist noch immer der Bundesgott. Und er liebt uns noch ganz genauso leidenschaftlich und eifert um uns. Er will unsere ganze Kraft, unser ganzes Wesen, unsere ganze Hingabe, wie damals. Wir sind jetzt 2,5 Wochen vor der Passionszeit, also vor der Fastenzeit. Die fängt am Mittwoch, den 5. März an. Und das ist eine gute Zeit im Jahr, dass wir reflektieren und nachdenken. Gibt es irgendwas in uns, in unserem Leben, in unseren Gewohnheiten, was diesem ersten Gebot, dass Gott allein unser Gott sein möchte, widerspricht? Das ist eine gute Zeit, wo wir uns wieder neu ausrichten können auf unseren göttlichen Bundespartner. Es ist eine gute Zeit, dass wir vielleicht alte Gewohnheiten ablegen, schlechte Gewohnheiten und gute Gewohnheiten einübt. Das predige ich jetzt euch, aber umso mehr mir selber. Und ich wünsche uns, dass wir wieder mehr in Ehrfurcht vor unseren Gott treten und wieder mehr in Dankbarkeit auf das schauen, was Jesus für uns da hat. Amen.